Grüß Gott an alle Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute mit Jesus in der Wüste. Zu Gast bei uns Abt Dr. Maximilian Heim aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien. Die christliche Fastenzeit ist nach dem Vorbild Jesu ausgerichtet. Die Evangelien berichten, dass Jesus vor seinem öffentlichen Wirken 40 Tage in der Wüste gefastet hat und dort in Versuchung geführt wurde. Beim Evangelisten Markus heißt es zum Beispiel, in jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. In der Fastenzeit begeben wir uns geistlich mit Jesus in die Wüste, um uns vorzubereiten auf das Osterfest. Mittlerweile stehen wir fast in der Halbzeit der Fastenzeit, eine gute Gelegenheit, um noch einmal innezuhalten, um uns neu auszurichten. Dazu ist bei uns Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien zu Gast. Grüß Gott, Abt Maximilian.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf diese Sendung. Monastisches Leben, das hat ja eigentlich auch in der Wüste begonnen, in der Sehnsucht, Christus nachzufolgen. Wieso gerade in der Wüste?
Ja, es ging zurück auf die alten Wüstenväter und später auch auf Wüstenmütter. Das ist eine Bezeichnung für das frühchristliche Mönchtum, weil im späten 3. Jahrhundert sich Einzelne oft zurückgezogen haben als Eremiten oder auch dann in Gruppen als Zönobiten, das heißt als Menschen, die in Gemeinschaft kleine Gemeinden gründeten, um in der Wüste ihr ganzes Leben Gott zu schenken, durch eine Askese, durch Gebet und Arbeit. Also die grundlegenden Elemente wie Ora et Labora, Gebet und Arbeit, war damals schon das Prägende und die Askese gehört unbedingt dazu. Dazu lädt natürlich auch der Ort, nämlich die Wüste ein, die ja ein unwirtlicher Ort ist, das heißt ein Ort, der nicht unbedingt ein Schlaraffenland verspricht, sondern eben das Gegenteil und von daher vielleicht der Himmel einem näher ist, nämlich die Sehnsucht auch nur für Gott zu leben.
Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag mit Jesus in der Wüste. Bitte schön.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Jesus in der Wüste. Ursprünglich war ja die Zeit vor Ostern, die heiligen 40 Tage, für die Taufbewerber die Zeit, wo sie sich vorbereiten konnten, damit sie in der Osternacht die heilige Taufe empfangen konnten. Diese Zeit war aber gerade auch nicht nur für die Taufbewerber da, die ganz mit Christus verbunden werden wollten, sondern auch für diejenigen, die gesündigt hatten, als eine Zeit der Erneuerung und der Umkehr. Es war die Zeit auch der Büßer, die sich oft dann strengen Bußvorschriften in der alten Kirche unterwarfen, um so wieder zur vollen Kommunion Gemeinschaft mit der Kirche zurückzukommen. Wir alle kennen wahrscheinlich noch die Zeit, wo auch es für viele Katholiken wenigstens bewusst war, dass man in dieser Zeit doch die heiligen Sakramente empfangen muss. Das heißt, wenigstens einmal im Jahr die Beichte und natürlich dann auch die heilige Kommunion. Und wir können auch uns sicher noch erinnern, dass man dann einen Erinnerungszettel auch bekommen hat, ein Beichtbildchen, das einem das ganze Jahr hindurch begleiten konnte, um diese Vorbereitungszeit auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir aus der Barmherzigkeit Gottes leben. Heute ist die Fastenzeit weiterhin für alle Getauften eine Vorbereitungszeit auf das wichtigste Geheimnis, das die Christenheit überhaupt feiert, nämlich die Feier von Tod und Auferstehung Jesu Christi, das heißt das heilige Pascha-Mysterium, das wir beginnen am Gründonnerstag, Karfreitag und am Ostertag, wo wir erleben dürfen, wo wir ganz hineingenommen werden in das größte Geheimnis unseres Lebens, dass wir durch den Tod Jesu Christi erlöst worden sind und dass wir hineingenommen sind in das neue Leben, das uns schon in der Taufe selbst geschenkt wurde. Es ist also eine Zeit des Neuwerdens mit Jesus Christus. Und die Zahl 40 erinnert uns aber zurückgehend schon an eine Symbolik, die im Alten Testament ganz geläufig war. 40 war in der Heiligen Schrift verbunden mit mehreren Zeiten, die an eine intensive Gotteserfahrung erinnern, in der Geschichte von Israel, wie auch in der Geschichte, Glaubensgeschichte einzelner Menschen. Und schließlich hat auch Jesus diese 40 Tage genommen, um sich vorzubereiten auf das, was wir als das größte Erlösungsgeheimnis bezeichnen dürfen, nämlich sein öffentliches Auftreten, sein Leben und Sterben, das uns erlöst hat und uns hineinführt in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die Zahl 40 ist also in der Heiligen Schrift eine heilige Zahl. Sie ist aber auch verbunden, gerade wenn wir an die Wüstenerfahrung denken, mit Verzicht, mit Schmerz und Entbehrung. 40 Tage und 40 Nächte dauerte zum Beispiel die Sintflut, die die Erde überschwemmte, bis Noah endlich die Taube aussenden konnte und die mit einem Zweig im Schnabel wieder zurückkam, um den Frieden für das Land anzukündigen, dass wieder Boden unter den Füßen ist. 40 Jahre lang wurde das auserwählte Volk von Gott in der Wüste geprüft, bevor es endlich das gelobte Land erreichte. Und 40 Tage lang musste Ezechiel auf seiner rechten Seite liegen, um die bevorstehende Strafe Gottes für Jerusalem darzustellen, also für Juda, für diejenigen, die von Gott besonders erwählt worden sind. Es heißt in Ezechiel im 4. Kapitel, wenn du diese Zeit beendet hast, leg dich auf die andere Seite, die rechte Seite, und trag 40 Tage lang die Schuld des Hauses Juda. Einen Tag für jedes Jahr, so setze ich es für dich fest. 40 Tage lang fastete Moses auf dem Berge Sinai, um die göttliche Offenbarung entgegenzunehmen. 40 Tage lang wanderte Elia durch die Wüste, um der Rache der götzendienerischen Königin Isabel zu entkommen und von Jahwe getröstet und belehrt zu werden. Und auch Jesus hat diese Zeit verbracht in der Wüste, nach seiner Taufe im Jordan und vor Beginn seines öffentlichen Wirkens, 40 Tage und 40 Nächte, betend und fastend in der Wüste. Am Beginn der Fastenzeit, das heißt immer am ersten Fastensonntag, stellt uns die Kirche im Evangelium die Versuchung Jesu durch den Teufel vor Augen. Möglicherweise sind wir durch eine bestimmte Denkweise angehalten, diese Begebenheit, wie wir sie erfahren im Evangelium, oft gar nicht mehr so ernst zu nehmen. Zu fremd scheint uns manches. Manche sprechen auch nur von etwas Mythologischem, von etwas Unwirklichem. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Evangelien hier die Wahrheit berichten und dass es tatsächlich ein Geheimnis ist, dass selbst Christus, der wahre Sohn Gottes, vom Teufel angegangen wurde. Das heißt, dass er von ihm versucht wurde. Und wenn wir unser eigenes Leben betrachten, dann müssen wir sagen, dass wir doch auch oft Versuchte sind, dass wir Menschen sind, die nicht einfach sich dieser Versuchung ohne weiteres entziehen können. Deshalb glaube ich, ist das, was die Heilige Schrift sagt, nicht etwas Mythologisches, etwas, was nur eine allgemeine Erfahrung ausdrückt, sondern letztlich ein Beispiel, dass wir erleben dürfen, dass Christus in allem versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat und dass er deshalb auch uns ein barmherziger Richter ist. Sind wir also nicht Gefangene von rationalen oder man kann fast sagen auch irrationalen Vorurteilen? Verfallen wir nicht in einem Rationalismus, das heißt, wo wir nicht mehr meinen, dass es etwas gibt, was unseren Verstand sprengen könnte, sondern glauben wir, dass unser Verstand gerade auch erleuchtet werden kann durch das Wort Gottes selber, damit wir hingeführt werden zu dem Horizont, wo Christus uns haben möchte, dass wir ihn erkennen, ihn als den wahren Sohn Gottes und wahren Menschen, der sich in unsere Situation, in unser Leben hineingelassen hat, damit wir Leben empfangen von ihm und durch ihn. Es lohnt sich also jedenfalls mit der Kirche, immer wieder auch darüber nachzudenken, warum Christus in die Wüste gegangen ist. Der Herr ist ja derjenige, der sich dadurch auf sein öffentliches Wirken vorbereitet. Aus diesem Anlass hat er sich in die Wüste zurückgezogen, weil der Geist Gottes ihn dorthin geführt hat. Er hat dort 40 Tage und 40 Nächte lang gefastet. Und er hatte natürlich, weil er auch wahrer Mensch war und das Menschliche auch voll angenommen hat, er hatte Hunger. Ja, wir wundern uns, dass er überhaupt das so lange aushalten konnte als wahrer Mensch, denn es ist doch nicht leicht, 40 Tage und 40 Nächte zu fasten. Eben dies wird nun zum Anlass einer Versuchung durch den Teufel, der den Sohn Gottes von seinem Heilsplan abhalten will. Gottes Liebe hat ja beschlossen, die Menschen durch Jesus Christus zu retten, der die Botschaft vom Reich Gottes verkünden soll. Genau davon möchte der Teufel uns abbringen. Und so lautet die erste Versuchung, Jesus solle befehlen, dass aus den Steinen Brot werde. Menschen hängen sich oft an das, was sie besitzen, an das Sichtbare, an das Materielle. Oft scheint das Materielle das Wichtigste zu sein. Oft haben die Menschen, machen sie den Eindruck, als wenn sie hier ihr Leben einrichten wollten, als wenn es ewig hier auf Erden werden könnte. Aber der Menschensohn, Jesus Christus, der wahre Sohn Gottes, er sagt ein klares Nein. Denn er sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Und viel wichtiger als das Brot ist das Wort Gottes, das aus dem Munde Gottes kommt. In der zweiten Versuchung führt der Teufel unseren Herrn Jesus Christus auf einen hohen Berg und zeigt ihm von dort alle Reiche der Welt. Es ist die Versuchung, sich vom Glanz dieser Welt betören zu lassen. Es ist die Versuchung zur Macht, zum schrankenlosen Herrschen, zur bedingungslosen Unterwerfung all dessen, was lebt und existiert. Und auch das will Jesus nicht. Dafür ist er nicht gekommen. Er ist ja gekommen, um zu dienen und um sein Leben hinzugeben als Sühneopfer für die vielen. Darum verweigert Jesus dem Teufel auch dies. Denn die Anbetung gebührt allein Gott. Wir dürfen nicht vor dem Teufel niederfallen. Wir dürfen nicht vor den Götzen niederfallen. Wir dürfen auch nicht uns vergötzen lassen. Auch nicht unser Hab und Gut. Wir sind Menschen, die allein Gott die Ehre geben müssen. Das Wort, das die große heilige Theresia uns sagt, heißt: Gott allein genügt. Und in der dritten Versuchung stellt der Teufel den Sohn Gottes auf den Tempel und meint, er solle sich hinabstürzen, um durch ein solches provokantes Ereignis das Eingreifen Gottes zu provozieren. Denn er zitiert sogar den Psalm und meint, Gott müsse ihn ja retten. Aber dies ist die Versuchung der Vermessenheit, eine freventliche Überheblichkeit gegenüber dem Willen Gottes. Und auch hier spricht Jesus ein klares Nein. Gott darf nicht auf die Probe gestellt werden. Nicht die Vermessenheit darf siegen, sondern das vertrauensvolle sich hingeben in und an Gott ist notwendig, damit wir auch erkennen, wir sind berufen, diese Sohnschaft zu leben. Und die Sohnschaft, die Christus selber lebt, indem er gehorsam ist dem himmlischen Vater gegenüber und uns so ein Beispiel gibt. Fragen wir uns also noch einmal, warum wurde überhaupt Jesus versucht? Er ist doch der Sohn Gottes. Er hatte es doch nicht nötig. Und wir können nur ganz demütig antworten, er wurde unseretwillen versucht. Er hat uns dadurch gezeigt, dass er wirklich Mensch ist und dass er sich in diese Schwachheit hineingibt, um uns ein Zeichen der Hoffnung zu geben, dass selbst die Schwäche Gottes stärker ist als alles Widergöttliche. Dass wir, wenn wir uns mit Christus verbinden, der ja um unseretwillen schwach wurde, siegen werden und nicht verloren gehen. Als Mensch wollte er und konnte er versucht werden, jedoch hat er nicht gesündigt. Er ist in allem uns gleich geworden, außer der Sünde. Sind wir im Leben nicht vielfach bedrängt? Gibt es nicht auch für uns, die wir uns um das Gute mühen, Prüfungen und Versuchungen verschiedenster Art? Gewiss sind diese nicht so spektakulär wie bei Jesus Christus, unserem Herrn, und doch verlocken uns auf vielfache Weise oft diese Welt, und auch der Teufel, dass er uns hinabführen will, weg von dem, was Gott will. Gewiss, der Teufel tritt nicht gegen uns in dieser direkten Weise auf. Jedenfalls im Normalfall nicht. Doch es gibt auch in der Umwelt oft die negativen Einflüsse. Und oft sind es Einflüsse, die hineinreichen bis in unser eigenes Herz, bis in die Untiefen unseres Herzens. Und so ist es notwendig, dass wir immer wieder auf Christus blicken und von ihm her Trost und Hilfe erfahren. Gott ist treu und er lässt nicht zu, dass wir über unsere Kraft versucht werden. Und selbst da, wo wir in Sünde gefallen sind, schenkt er uns sein Erbarmen, damit wir zu ihm uns hinwenden können und uns neu bekehren. Bekehre uns, vergib die Sünde. Schenke uns neu dein Erbarmen. Deshalb fassen wir Mut. Der Erlöser geht uns voran und in der Verbundenheit mit ihm und in seiner Nachfolge können auch wir unser Leben bestehen. Für uns ist es immer ein Trost, in all dieser Situation auch auf die Gottesmutter zu schauen. Sie hat in einer bewundernswerten Weise den Weg Jesu begleitet bis unter das Kreuz. Sie hat ihn erlebt in seiner Erniedrigung, aber sie hat nie der Versuchung nachgegeben, dass sie nicht an seine Sendung geglaubt hätte. Sie hat immer den Glauben bewahrt und die Hoffnung. Und so ist sie die Frau, die Mutter der Hoffnung, die auch unter dem Kreuz steht und auch uns durch ihren Blick, ja durch ihre Geste schon den Ostermorgen ankündigt, weil sie mit Christus gleichsam das Vater in deine Hände empfehle ich meinen Geist mitspricht, damit auch wir uns ganz dem Vater anheimgeben. Dadurch, dass sie diese Demut hat, ist sie die Frau, die der Schlange den Kopf zertritt, weil sie eben nicht ihren eigenen Kopf durchsetzen will, sondern demütig ist, demütig Gottes Willen annimmt und ihr Fiat spricht, mir geschehe nach deinem Wort. Das heißt, das Böse wird besiegt durch Jesus Christus, der den Urheber des Bösen besiegt hat am Kreuz. Und über diesen Sieg des Herrn dürfen wir uns freuen, denn es ist letztlich auch unser Sieg, der Sieg der Glaubenden, der Hoffenden und der Liebenden. Es ist der Sieg derjenigen, die den Glaubensweg, den Wüstenweg des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe gehen.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Österreich und Südtirol, heute ist bei uns in der Sendung Spiritualität Abt Dr. Maximilian Heim zu Gast, der Abt vom Stift Heiligenkreuz mit Jesus in der Wüste. Das ist heute unser Thema. Wir kommen zum zweiten Teil des Vortrags.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mit Jesus in der Wüste. Die Antworten Jesu. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen, sind für uns Antworten, die auch uns in unseren Lebenssituationen immer wieder die Kraft geben, der Versuchung zu widerstehen. Der in Berlin Plötzensee von den Nazis hingerichtete Jesuitenpater Alfred Delp hat diesen Vorrang Gottes in sein Leben übersetzt, indem er bekennt, Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Wir sollen uns also in der Versuchung bewähren. Sie ist der Ort, wo wir Gott unsere Treue bekunden, indem wir ihn allein anbeten. Der heilige Mönchsvater Antonius, ein Wüstenvater, der Einsiedler, er sagte, keiner kann unversucht ins Himmelreich eingehen. Nimm die Versuchungen weg und es ist keiner, der Rettung findet. Die innere Wüste der Seele kann so zu einem Ort der Bewährung und der Rettung werden. Ganz ähnlich schreibt der heilige Augustinus, der viel Anfechtung und Versuchung in seinem Leben erfahren hat. Er sagt, unser Leben kann auf dieser Pilgerschaft nicht ohne Anfechtung sein. Denn unser Fortschreiten braucht die Anfechtung. Niemand kennt sich selbst, der nicht versucht wurde. Keiner wird gekrönt, wenn er nicht siegt. Er kann nicht siegen, wenn er nicht kämpft. Und er kann nicht kämpfen, wenn er keinen Feind und keine Anfechtung hat. In dieser Wüstenerfahrung aber kann Gott auch in die Ferne rücken. Dabei können uns die verrücktesten Ideen verwirren. In der Versuchung erwachen Kräfte, die die gefährlichsten im menschlichen Leben sind, nämlich ungezügelte Triebbefriedigung, Sensationslust und Machtgier. In Stunden innerer Anfechtung fühlt sich der Mensch allein gelassen. Aber in der Entscheidung für Gott wird unsere sittliche Persönlichkeit geformt. Anders gesagt, was ein Mensch am Ende seines Lebens ist, ist er in den Stunden der Versuchung geworden. Ich möchte diesen wichtigen Satz noch einmal wiederholen. Was ein Mensch am Ende seines Lebens ist, ist er in den Stunden der Versuchung geworden. Denn das Ja zu Gott und zu seinen Geboten der wahrhaften Liebe verlangt oftmals auch ein klares Nein. Selbst Jesus ist in der Wüste versucht worden und treu geblieben. Was an seinem Verhalten in diesen Situationen auffällt, ist seine tiefe Ruhe. Weder verführerische Schmeicheleien noch traumhafte Angebote oder gemeine Herausforderungen können ihn verwirren. Woher hat er diese Ruhe? Sein Leben ist eingewurzelt in der Liebe Gottes. Er selber ist ja die Liebe. Der Wille Gottes ist für Jesus das einzige Handlungsprinzip, daher seine Standfestigkeit. Es ist, als habe sich Jesus vor jeder Entscheidung gefragt, was sagt der Vater im Himmel? Das allein, dies allein ist für ihn wichtig. Daher seine kompromisslose Reaktion, weg mit dir, Satan. Was sich hier in der Wüste abspielt, ist wie die Verdichtung dessen, was aber den ganzen Weg Jesu ausmacht, von der Wüste bis zum Ölberg, ja bis nach Golgatha hin, das große Ringen um seine Sendung. Aus Liebe das Leben hinzugeben für uns Menschen, ja selbst für die das eigene Leben zu vergießen, die ihn noch verspotten und verhöhnen. Andern hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er der Sohn Gottes ist, dann steige er herab vom Kreuz. Das ist Versuchung bis an das Kreuz, die Jesus für uns erlitten hat. Und deshalb kann es im Hebräerbrief heißen, da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Das ist im 2. Kapitel, 17. Vers. Und weiter heißt es im 4. Kapitel des Hebräerbriefes, wir haben doch nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Wer die Wüsten des Lebens besteht und Gott allein die Ehre gibt zum Heil des Menschen, den führt Gott am Ende in die Weite. Wir können den Psalm 4 hier bedenken, den einmal Klaus Hämmerle so wunderbar übersetzt hat, nämlich als er es sagte, als es mir eng wurde, hast du mir's weit gemacht. Die Weite, in die uns der Herr führt. Ein Zeugnis für diese Weite ist auch das Zeugnis, das Alfred Delp uns heute noch gibt mit einem Brief, den er am 23. Januar 1945, am 11. Januar war er zum Tod verurteilt worden, schreibt aus dem Gefängnis. Und zwar ein Brief, der adressiert ist an sein neugeborenes Patenkind Alfred Sebastian. Ich zitiere hier wörtlich den Brief. Dort heißt es, lieber Alfred Sebastian, Als große Freude und Ermunterung erhielt ich heute die Nachricht von deiner Geburt. Ich habe dir gleich mit meinen gebundenen Händen einen kräftigen Segen geschickt. Und da ich nicht weiß, ob ich dich im Leben je sehen werde, will ich dir diesen Brief schreiben, von dem ich aber auch nicht weiß, ob er je zu dir kommen wird. Ich möchte, dass du verstehst, was ich gewollt habe, wenn wir uns auch nicht kennenlernen sollten in diesem Leben. Das war der Sinn, den ich meinem Leben setzte, besser, der ihm gesetzt wurde, die Rühmung und Anbetung Gottes zu vermehren, helfen, dass die Menschen nach der Ordnung Gottes und in Gottes Freiheit leben und Menschen sein können. Ich lebe hier auf einem sehr hohen Berg. Was man so Leben nennt, das ist weit unten in verschwommener und verworrener Schwärze. Hier oben treffen sich die menschliche und göttliche Einsamkeit zu ernster Zwiesprache. Man muss helle Augen haben, sonst hält man das Licht hier nicht aus. Dein Patenonkel Alfred Delp. Und als Nachtrag fügt Alfred Delp noch hinzu, das habe ich mit gefesselten Händen geschrieben. Diese gefesselten Hände vermache ich dir nicht, aber die Freiheit, die diese Fesseln trägt und in ihnen sich selbst treu bleibt, diese sei dir schöner und zarter und geborgener geschenkt. Soweit der Brief von Alfred Delp, von diesem Märtyrer, der sein Leben auch hingegeben hat in der schrecklichen Zeit des Nationalsozialismus. Was ein Mensch am Ende seines Lebens ist, so habe ich vorhin wiederholt, ist er in den Stunden der Versuchung geworden. Ruhe, Standfestigkeit und Kompromisslosigkeit, wenn es um die Ehre Gottes und um unaufgebbare Werte für den Menschen geht, auch vor allem um das Recht auf Leben, von Anfang an im Mutterschoß bis zum sterbenden Menschen. Ruhe, Standfestigkeit und Kompromisslosigkeit, wenn es um die Ehre Gottes und um unaufgebbare Werte für den Menschen geht. Wer diese Eigenschaften in den vielen Situationen seines Alltags einübt, der besteht die Stunden der Versuchung. Er erfährt, wie der Himmel sich über ihm öffnet und göttliches Licht in sein Herz einfällt und ihn erfüllt.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria, die Sendung Spiritualität, heute mit Dr. Maximilian Heim, mit Jesus in der Wüste, das ist unser Thema.
Liebe Hörerinnen und Hörer, sich in die Wüste zu begeben, ist nicht ganz einfach. Die Wüste ist ja ein Ort, der einen bis an den Rand der eigenen Existenz führen kann. Ich möchte Ihnen heute Gedanken noch zum Schluss geben, die ich selber gefunden habe bei Klaus Hämmerle, bei dem ehemaligen Bischof von Aachen, und dem ich sehr angesprochen habe, sind Gedanken, die er gebracht hat, wo er vor allem einmal Kinder gefragt hat, beziehungsweise im Religionsunterricht fragen ließ, was denn Jesus überhaupt in der Wüste getan hätte. Und darauf haben die Jugendlichen geantwortet in ganz unterschiedlicher Weise. Der erste meldete sich und er sagte, Jesus hat gar nichts getan. Ein anderer hat gesagt, er ist herumgelaufen. Und dann der nächste hat gemeint, er hat gebetet. Und weiter, er hat gefastet. Und schließlich einer, der sich schon ein wenig in der Bibel auskannte, meinte, Jesus ist vom Teufel versucht worden und er hat ihn überwunden. Und ein letzter hat schließlich eine Antwort gegeben, die auch uns heute nachdenklich machen kann, nämlich Jesus hat einfach die lange Zeit, diese 40 Tage, ausgehalten. Jesus hat die Zeit ausgehalten. wenn dieser Schüler weiß, was er damals gesagt hat, dann hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn er hat etwas Entscheidendes über das Leben und das Sterben Jesu im Ganzen ausgesagt. Und er hat es ausgesagt, indem er das Geheimnis dieser 40 Tage uns vor Augen hält. Dass nämlich Jesus diese lange Zeit aushält und dadurch unsere Zeit segnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus ist gekommen, um die Zeit auszuhalten, nämlich unsere Zeit, aller Menschen Zeit. Und wie schwer das ist, die Zeit auszuhalten, das wissen viele Menschen. Jene, die immer ans Arbeiten zum Beispiel gewöhnt waren und dann auf einmal keine Arbeit mehr haben, arbeitslos oder Frührentner. Jene, die eine lastende oder eintönige Arbeit abzuleisten haben, die stumpf und leer zu machen droht. Jene, die vielleicht eben wie Krankenschwester nach der Schlaf auf eine schlaflose Nacht durchmachen müssen und eben die Menschen trösten müssen. Die Zeit aushalten, diese Last kennen viele, auch die keinen Arbeitsplatz finden. Menschen, die schließlich nicht wissen, wie das Leben weitergehen soll. Die Zeit aushalten ist oft etwas ganz Kompliziertes, etwas, was der Mensch nicht gerne tut. Und doch haben vor allem die Wüstenväter immer wieder gesagt, dass der Mensch dazu da ist, nämlich die Geduld zu erlernen, ja die Zeit auszuhalten. Andererseits gibt es viele unter uns, die heute so hektisch sind, dass sie sagen, wir haben überhaupt keine Zeit. Die Zeit läuft uns weg. Sie ist prallvoll mit Terminen gefüllt. Und wenn es dann einmal plötzlich ein Innehalten gibt, eine Unterbrechung, dann schrecken sie auf und dann haben sie auf einmal wie eine entleerte Zeit. Liebe Schwestern und Brüder, Zeit aushalten, Zeit ausfüllen, Zeit sinnvoll haben und geben, das ist wirklich ein menschliches Grundproblem. Und wir können es in unserer Zeit auch immer wieder neu erfahren. Nicht nur in den sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Fragen, sondern auch in unserem persönlichen Leben. Wir brauchen im Grunde in unseren Zeitnöten vor allem ein neues Herz, eine neue Möglichkeit, auch als Glaubende die Wüste auszuhalten, diesen Wüstenweg des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe mitzugehen und bereit zu sein, mit Christus den Willen des Vaters zu erfüllen, nicht den eigenen, sondern mit Christus auf den Vater zu hören, ihm unser Denken, Fühlen und Wollen anzuvertrauen, Menschen zu sein, die nicht aus der eigenen Selbstherrlichkeit leben und aus dem eigenen Egoismus. Jesus hat unsere Zeit ausgehalten. Und was hat er damit getan? Wir können das mit drei Antworten umgeben. Nämlich, er hat sich selbst ausgehalten. Er hat uns ausgehalten und er hat den Vater ausgehalten. Gehen wir zum Ersten. Er hat sich ausgehalten. Das heißt, er ist als der ewige Sohn Gottes in unsere Zeitlichkeit hineingegangen, in diese Begrenztheit und ist nicht davongelaufen. Er hat diese, seine Berufung ganz ernst genommen und bejaht. Und er hat die Grenzen, die ihm gegeben sind, als Mensch angenommen. Er hungerte und er hat diesen Hunger für uns ausgehalten. Er dürstete und er hat diesen Durst ausgehalten. Er ist derjenige, der keine Gestalt hatte und keine Schönheit, gerade im Leiden. Er hat auch das Leiden ausgehalten. Er hat die Krankheiten für uns getragen, die Schmerzen auf sich geladen. All das hat er ausgehalten. Und er hat dafür nicht irgendwie ein Wunder für sich gewirkt, sondern er war gerade derjenige, der die Angst und Trauer, die Müdigkeit und den Hunger, das Leiden und die Not auf sich genommen hat. Er hat unsere Zeit ausgehalten und er hat sich als Mensch dadurch selber ausgehalten. Und auch wir sind berufen, uns auszuhalten und Menschen zu werden, die gerade in dieser Zeit immer wieder neu in Gott hineingehen. Ringen wir für diese Möglichkeit, dass wir auch den anderen aushalten. Gerade in dieser Zeit die uns gegeben ist als Zeit der Gnade. Auch den anderen aushalten, nicht in einer negativen Weise, sondern indem wir ihm die Zeit schenken, indem wir unser Leben ihm schenken, indem wir bereit sind, eben in der Proexistenz, das heißt im Füreinander-Dasein zu leben, nicht einfach davon zu laufen, wenn es darum geht, sich einzusetzen für den anderen. Und sind wir auch bereit, Gott auszuhalten, unser eigenes Leben vor sein Antlitz hinzubringen und zu erkennen, dass wir ihn nie ganz begreifen können, denn wenn du Gott begreifen willst, dann ist er nicht Gott. Gott ist immer für uns auch der Unbegreifliche, derjenige, aber der uns ganz in seine Arme nimmt und dem wir uns ganz anheimgeben dürfen. Haben wir also den Mut, ähnlich wie Klaus Hämmerle, die Zeit als eine gesegnete Zeit anzunehmen, weil Christus unsere Zeit gesegnet hat, indem er das menschliche Leben und Sterben auf sich genommen hat und dadurch das Zeitliche segnet. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, Sie hören die Sendung Spiritualität. Mit Jesus in der Wüste ist heute das Thema. Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien ist bei uns auf Sendung. Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, die gerne anonym bleiben möchte, aus Baden-Württemberg. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Heim.
Grüß Gott.
Ja, also ich habe momentan eine sehr persönliche Wüstenerfahrung. Also ich bin geistlich in geistliche Not gestürzt und habe jetzt einfach immer wieder so eine Revue passieren lassen über mein Leben und habe dann auch festgestellt, obwohl ich Christ bin oder gedacht habe, ich wäre Christ, habe ich in ganz vielen Punkten versagt und jetzt habe ich immer wieder diese Gedanken, also verdammt zu sein. Und ich sage mir zwar immer wieder, Jesus hat mir verziehen und Jesus hat für mich gelitten und keine Schuld ist größer als seine Liebe. Also ich versuche mich da immer wieder selber dagegen zu steuern, aber ich habe irgendwie leidig an der Einbildung oder vielleicht auch an keiner Einbildung, also wie wenn ich eine Sünde wieder den Heiligen Geist begangen hätte. Und ich höre dann auch immer wieder so, Gott hat dich beleidigt, du hast Gott beleidigt. Und also das äußert sich schon so in einer inneren Stimme, also wie vielleicht sind es auch meine Schuldgefühle. Ich kann es nicht genau beurteilen. Ich bin natürlich auch in ärztlicher Behandlung, aber diese Wüste, die spüre ich also ganz stark. Und jetzt wollte ich mal fragen, eine Sünde wieder den Heiligen Geist. Könntest du mir das erklären?
Also jeder, der sich bekehrt und auf Christus hinschaut, der kann gar nicht gegen den Heiligen Geist sündigen, weil Christus selbst dem schwersten Sünder Barmherzigkeit erweist, wenn er sich ihm zuwendet. Wir sehen das ja bis in sein Sterben am Kreuz, wo er sogar die erste Heiligsprechung für den Mörder gibt, der am Kreuz hängt, nämlich der rechte Schächer, der sich ja eben dieser Barmherzigkeit Gottes öffnet. Und jeder, der sich der Barmherzigkeit Gottes öffnet, ist schon erfüllt vom Heiligen Geist und wird also nie gegen den Heiligen Geist sündigen können, weil die Hinwendung zu Jesus Christus einfach das Größte ist. Es gibt im ersten Johannesbrief einen Satz, der vielleicht für Sie auch ein Trost sein kann und Ihnen helfen kann. Es gibt manchmal eben im eigenen Leben auch Dinge, die vergeben sind und wirklich auch vergeben sind durch die Kirche, vor allem eben durch die Beichte, dass Gott selber ihnen vergeben hat, aber dass das Herz weiterhin anklagt. Und dann kann sein, dass eben dann das Wort wirklich vom heiligen Johannes hier zutrifft, auch wenn euer Herz euch anklagt, Gott ist größer als euer Herz und er weiß alles. Und in seiner Gegenwart werden wir unser Herz beruhigen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Satz, den Sie sich sagen müssen. Auch selbst wenn mein Herz mich anklagt, Gott ist immer größer als mein Herz, als mein eigenes Beurteilen. Ich überlasse ihm das Gericht im wahrsten Sinn des Wortes und er ist ein barmherziger Richter und nicht einer, der uns ins Unheil stürzen will, weil er ja alles für uns gegeben hat, eben auch sein eigenes Blut. Und das ist, glaube ich, für uns eine Gewissheit, die wir nicht kleinlich ablehnen, sondern die wir großzügig vertrauen müssen.
Ja, Sie haben jetzt unheimlich, also Sie haben jetzt wirklich unheimlich geholfen. Und darf ich um Ihr Gebet bitten?
Gerne.
Vergiss Gott.
Thanks Gott.
Alles Gute Ihnen.
Bitte. Danke, vergiss Gott.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung aus München, Frau Kinsmüller. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kinsmüller.
Grüß Gott. Also ich möchte Ihnen zuerst mal bedanken für den guten Vortrag. Und dann, ich bin Jahrgang 34, bin mit 21 Jahren nach München gekommen. Ich komme auch aus Württemberg, aus der Diaspora. Und da war ja nach dem Krieg damals gerade über die hingerichteten Männer vom 20. Juli auch vom Pater Delp die Rede. Und dann, und in München auch, ich hatte dann eine evangelische Chefin, die war zu mir wie eine Mutter. Kurzum, die haben alle den Pater Delp so bewundert und ich auch. Ich habe mir dann ein Buch gekauft von ihm. Und jetzt bin ich so entsetzt, also Sie haben ja ganz gut geredet, das hat mir jetzt richtig gut getan, so entsetzt, dass so viel, ich weiß jetzt nicht, Nachteiliges über ihn gesagt wird. Ich habe neulich zufällig gehört und das gerade von guten Katholiken, dass er ein lediges Kind war und dass er schwierig war. Und dann habe ich da, also das möchte ich jetzt nicht sagen, wo in der Pfarrei in München voriges Jahr einen Vortrag gehört auch. Und dann hat der auch also gar nicht so gut geredet, dass am Ende sogar ein Priester aufgestanden ist, hat gesagt, so kann das nicht stehen bleiben vom Pater Delp. Können Sie nicht was tun? Für mich ist das auch doch ein Märtyrer. Also.
Er ist sicher ein Märtyrer.
Ja, eben.
Und es kommt ja wirklich, also wenn ein unähnliches Kind ist, dann ist das ja keine Schuld, die er auf sich lädt, sondern das ist ja etwas, was die Eltern zu verantworten haben. Da kann ja er als Kind schon gar nichts dafür. Und ich meine, wie jemand charakterlich ist, das ist oft halt auch eine Last, die man mit der man leben muss. Und wenn einer dann aber so stirbt, wie er gestorben ist, dann ist das ein Zeichen wirklich, dass er ganz in der Gnade Gottes gelebt hat. Und nicht wenigstens in der Gnade Gottes gestorben ist.
Ja, also da können Sie da nichts tun. Also ich habe schon gedacht, ich gehe jetzt mal in die Michi als Kirche rein, denn er ist doch wirklich ein Märtyrer.
Ganz sicher. Er war ja auch mit im Greifauer Kreis und war ja von daher wirklich auch einer, der auch mit dem Graf von Molke verbunden war und halt wirklich vor allem auch, was die katholische Soziallehre betroffen hat, sich wirklich sehr viel gekümmert hat. Und da braucht man sich auf solche, wie soll ich sagen, Unkenrufe nicht einlassen, sondern es kommt wirklich auch in unserem Leben darauf an, was einer ist, was einer war. Beim Sterben wird es offenbar. Es ist wirklich oft so, nicht? Und manchmal sagen auch meine Mitbrüder ein bisschen im Scherz, ja, wenn wir heilig werden müssen, dann müssen wir vielleicht Märtyrer werden, dann werden wir es, weil sonst wird es zu schwierig. Also ich glaube, wenn man sieht, wie einer hier in dieser Situation noch so sprechen konnte und wirklich gottverbunden leben konnte, dann sollen das einmal die Kritiker erst einmal nachmachen, nicht in ihrem Sterben, dann ziehe ich den Hut ab, wenn sie es genauso tun.
Gut, dann danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute nach München. Wir haben noch eine Hörerin aus Köln, die ich gerne noch mit hineinnehmen möchte, Frau Pautz.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken und mich hat das Wort so angesprochen, dieses Aushalten. Weil ich war ausgerechnet heute zur Anbetung und ich habe dann zum Schluss zu Jesus gesagt, Jesus, ich halte es nicht mehr auf, ich muss jetzt gehen. Und das hat mich so ein bisschen betroffen gemacht. Und dieses Aushalten kenne ich natürlich auch von meinem ganzen Leben. Ich habe, sag mal so, ich habe 40 Jahre in der Wüste gelebt, in der Sünde gelebt, bis ich meine Bekehrung endlich hatte. Aber ich merke einfach auch, bei der Anbetung, dieses Aushalten finde ich schwierig. Es ist, irgendwann kommt dann die Unruhe und irgendwann denke ich, ich muss jetzt wieder gehen, ne? Und dann denke ich, das ist schade irgendwie. Eigentlich zieht es mich hin und gleichzeitig aber, und dann, wenn Sie das jetzt sagen, Jesus hat es auch ausgehalten, dann tröstet mich das.
Ja.
Das finde ich alles sehr tröstlich.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Hat Bitte. Mir sehr geholfen.
Gerne.
Gut. Wiederhören. Ja, wiederhören. Eigentlich könnte man ja noch sagen, dann ist sie in guter Gesellschaft. Teresa von Avila hat auch mal eine Zeit lang auf die Uhr geschaut oder auf die Sanduhr geschaut, ob die Zeit nicht schon rum war, oder?
Ja, ja.
Bis es sich dann gewandelt hat, vielleicht die Trockenzeit, ja. Die Wüstenzeit, wo es ein bisschen stauben kann.
Ja, doch.
Vielen Dank, Abt Maximilian, dass Sie bei uns waren für diese Sendung.
Gerne.
Für alle, die gerne diese Sendung auch noch einmal hören wollen, beim CD-Dienst von Radio Horeb können Sie einen Mitschnitt bestellen. Das ist die folgende Telefonnummer 08323 96 75 120. Für alle, die jetzt aus Österreich von Radio Maria aus zugehört haben, die Sendung ist auch dort aufgezeichnet worden. Sie können direkt in Österreich anrufen unter der 0171 070 72. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können auch direkt auf unsere Homepage gehen und unser Download- und Podcast-Angebot nutzen unter www.horeb.org. Abt Maximilian, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josefs, auf die Fürsprache aller Engel und aller Heiligen, segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ihnen noch eine gesegnete Fastenzeit.
Danke, danke.
Alles Gute nach Wien. Auch Ihnen eine gute restliche österliche Bußzeit. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.